So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Thüringer Lokal-TV-Sender. Ein Interview mit Gewicht ist wieder angesagt. Es geht um die Landespolitik und wer kann das besser erklären als Fabian Klaus, Reporter, Chefreporter oder Reporterchef, besser gesagt, bei Funke Thüringen. Dazu zählen die Thüringer Allgemeine, die UTZ und die TLZ und natürlich die entsprechenden Online-Auftritte. Wir haben jetzt ein Quartal abgeschlossen. Was ist denn aus deiner Sicht das Wesentliche, was man über die Thüringer Landespolitik und diese drei Monate sagen sollte?
Ich würde es mal versuchen, entgegen meinem üblichen Naturell, Mike, auf deine Frage kurz zu antworten. Ich glaube, die Brombeer-Landesregierung befindet sich noch in der Vorbereitung der Umsetzung ihrer großen Ankündigung. Das ist meine Bilanz der ersten drei Monate.
Ist das zu wenig?
Aus meiner Sicht ist es für das, was angekündigt wurde, wenn wir nun mal zurückblicken auf die letzte Plenarsitzung, wo der Ministerpräsident zahlreiche Gesetze angekündigt hat und auch teilweise wiederholt angekündigt hat, ist das, was bisher geliefert wurde, deutlich zu wenig. Es gibt so ein paar Ausreißer, so ein paar Lichtblicke, die man auch benennen kann. Ich will vielleicht stellvertretend mal einen sagen. Das ist Beate Meißner mit ihrer Bundesratsinitiative zur Strafbarkeit des Paragraphen 86a beziehungsweise Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen in Schulgebäuden. Da hat sie ganz ordentlich reüssiert mit, hat auch Aufmerksamkeit erhalten. Und da stand Thüringen tatsächlich auch mal positiv in den Schlagzeilen, denn das kommt auch bei den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich gut an. Das haben wir in einer Umfrage mal abfragen müssen.
Da muss ich aber mal dabei bleiben. Ist das vielleicht der Grund, warum Mario Vogt die Regierungserklärung dem Thüringen-Plan gewidmet hat? Weil er selber auch gespürt hat, er müsse es nochmal mit Zahlen hinterlegen. Nicht mit Zahlen, sondern mit Datumszahlen. Das hat er ja gemacht.
Naja, wir müssen mal gucken, was hat Mario Vogt dort vorgetragen in der vergangenen Woche im Thüringer Landtag. Du sagst es richtig, es war sein Thüringen-Plan für 26. Große Überschrift, wir wollen Politik abrechenbarer machen. Das hat er aber auch vor 6 Wochen schon erzählt, als die Landesregierung aus ihrer Fraktionsklausur, aus der zweitägigen in Eisenach rausgekommen ist und eben jenen Thüringen-Plan bereits schon einmal vorgestellt hat. Und 6 Wochen später habe ich dann wenig Neues gehört. Das ist meine Kritik tatsächlich an dem, was da stattgefunden hat.
Wie erklärst du es dir?
Ja, ich erkläre mir vor allen Dingen, dass die CDU, und da meine ich gar nicht Mario Vogt speziell, aber auch, nach 10 Jahren natürlich wieder in Regierungsverantwortung gekommen ist. So eine CDU funktioniert als Machtmaschine, die regiert durch. Aber sie stellt eben auch fest, dass die großen Worte aus der Opposition eben doch nicht so einfach umzusetzen sind. Es sei denn, man legt sich darauf fest, ein paar Staatssekretäre auf Lebenszeit zu verbeamten. Dann scheint das ja ganz gut zu funktionieren.
Auch das war ein Thema in den Thüringer Medien, auch in deinen Zeitungen, nicht deinen, in den Zeitungen, für die du arbeitest. Wenn es deine sind, bewerbe ich mich. Nein, aber falsche Prioritätensetzung?
Naja, zumindest kommt es so rüber. Ich glaube schon, dass man ein paar Prioritäten gesetzt hat. Die Wirtschaft muss laufen, daran wird einiges geknüpft. Wir haben jetzt den Pakt für Wachstum und Arbeitsplätze, dritte Auflage erlebt. Ich sag mal, die Landesregierung versucht, an das positive Lebensgefühl der Thüringerinnen und Thüringer zu appellieren. Große Überschrift, grünes Herz Deutschlands. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber was am Ende eben hängen bleibt, und das bleibt deshalb hängen, weil bisher so wenig Zählbares eben rausgekommen ist, sind so Sachen wie Versorgungsposten auf Staatssekretärsebene. Denn, und jetzt gehe ich nochmal in die Regierungserklärung zurück, Mario Vogt hat ja tatsächlich das Bürokratieentlastungsgesetz als beschlossen verkündet in dieser Regierungserklärung. Da haben wir uns auf der Pressetribüne alle angeguckt und haben gesagt, haben wir irgendwas verpasst? Ja, es ist in erster Lesung durch den Thüringer Landtag gegangen. Aber am Abend dieses jenen Freitags wurde gerade mal die Anhörung im Innenausschuss beschlossen. Also er hat eben dann auch noch Dinge erzählt, die gar nicht gestimmt haben.
Das ist ein Thema für sich. Glaubst du, ist es allen Beteiligten der Regierungskoalition klar? Denn es ist ja auch aufgefallen, der Erwiderung der beiden Oppositionsparteien, bei der AfD war man schon deutlich, und dann, es war auch keine Überraschung, dass man deutlich war, aber Christian Schaft hat seine Kritik auch deutlich verschärft in der Tonalität.
Also ich will mal eins sagen, die Erwiderung der AfD, die erste ist ja vom Vizefraktionsvorsitzenden Daniel Haseloff erfolgt, Sorry, die Rede hat sich für mich angehört, als hätte die ChatGPT irgendwann mal aufgeschrieben. In der Zeit, wo er gesprochen hat, hat Björn Höcke, der eigentliche Fraktionsvorsitzende, sehr fleißig mitgeschrieben und hat dann, das habe ich auch von ihm erwartet, die komplette Klaviatur der Neurechten auf die Regierungserklärung angelegt und die runtergebetet. Ich fand Christian Schaft in seiner Kritik, die sehr deutlich war, das sagst du völlig zu Recht, doch angemessener, denn Christian Schaft hat eben auch nach vorne gerichtet, ein Stück weit kritisiert, hat Mario Vogt sehr deutlich gemacht, was der Aufwärmministerpräsident für guten ÖPNV, beste Bildung, beitragsfrei, das ist der Claim der Linken, also beitragsfreie Bildung, kriegen Sie mit uns eine Mehrheit, aber für X, Y und Z, nämlich Ihre Propagandaprojekte, stehen wir hier nicht zur Verfügung. Und das fand ich nach vorne gerichtet, das fand ich eine klare Aussage, die hat er nicht zum ersten Mal getan, aber an der Stelle war sie richtig. Insofern hat Christian Schaft aus der Opposition heraus da für mich die deutlich bessere Rolle gespielt.
Glaubst du, dass den Regierungsmitgliedern klar ist, dass die Zeit läuft?
Eine sehr gute Frage. Einigen, glaube ich, ist das tatsächlich klar. Ich habe jetzt von einem Regierungsmitglied, ich sage gar nicht von wem, eine Spritpreistafel aus einem europäischen Land geschickt bekommen, so nach dem Motto, es geht doch. Dann geantwortet, na, Sie regieren und einen Bundesrat gibt es auch noch. Ja, aber, kam dann zurück und nicht, und gleichzeitig müssen wir aber in Thüringen das und das machen. Also einigen ist das aus meiner Sicht klar, anderen ist es, glaube ich, nicht so klar. Wem es sehr klar zu sein scheint, das zumindest ist mein Eindruck, ist Mario Vogt, aber er wirkt an der einen oder anderen Stelle noch sehr gehemmt.
Wie erklärst du es dir? Die Doktordiskussion oder das Reinfinden ins Amt?
Na, ich glaube, ins Amt hat er sehr schnell reingefunden. Die Plagiatsvorwürfe hat er ja versucht wegzumoderieren. Das wird ihm nicht final gelingen. Spätestens wenn das Verwaltungsgericht, zu dem er Klage erheben will, eine Entscheidung getroffen hat, wird die Diskussion wieder neu aufflammen. Und er hat eben zu viele gleichzeitige Baustellen, auf denen er unterwegs sein muss. 20 Minuten lang groß angekündigt, soll jetzt umgesetzt werden. Bürokratieentlastung ist so ein ganz großes Thema. Pakt für Wachstum und Arbeitsplätze. Also er ist auf ganz vielen Sachen unterwegs und das ist zumindest das, was ich aus der Staatskanzlei höre und auch aus anderen Häusern. Er neigt ganz offensichtlich und auch sein Chef der Staatskanzlei, Stefan Gruner, er neigt ganz offensichtlich zum Mikromanagement. Und das könnte auch was sein, was ihm an der Stelle auf die Füße fällt.
Du meinst, er kümmert sich zu sehr um Einzelarbeiten. Ich formuliere es mal grob.
Er kümmert sich um Einzelheiten sehr detailliert und vor allen Dingen am liebsten selbst und versucht eben, gerade über Herrn Gruner, auch alles selber in der Hand zu haben. Das ist nicht immer auch ein Vertrauensbeweis in die anderen Häuser.
Eine Sache ist natürlich auch sehr interessant gewesen beim Märzplenum, die Wahl von, oder besser gesagt die Nichtwahl von Uwe Drumm als AfD-Kandidat für den Vizepräsidentenjob im Thüringer Landtagspräsidium. Aber es ist völlig knapp ausgegangen. Am Ende haben 2 Stimmen gefehlt. Ist das ein Donnerkrollen im Hintergrund?
Korrigiere dich an der Stelle ungern, aber es haben 3 Stimmen gefehlt. Er hätte bei 86 Anwesenden 44 Stimmen gebraucht, um die Mehrheit zu erhalten. 43 wäre ein Patt gewesen. Ja, was heißt, das ist ein Donnerkrollen? Andreas Bühl, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hat ja sehr früh die Tür sehr weit aufgemacht und selbst gesagt, er ist ein wählbarer Kandidat. Das BSW hat sich ähnlich positioniert, was uns nicht verwundert hat. Die haben sich auch schon bei anderen Kandidaten ähnlich positioniert im Vorfeld. Und damit würde ich sagen, ist der Landtagsvize für die AfD nur noch einen Schritt weit entfernt. Und Uwe Drumm hat durchaus Chancen, beim nächsten Mal dann auch gewählt zu werden, denn man muss auch ins Feld führen, die Linke hat da nochmal eine Kampagne gestartet und hat eben nochmal auf Verwicklungen von Uwe Drumm hingewiesen, fortgesetzt, auch in der Vergangenheit. Unter anderem spielte da der Reichsbürger Prinz Reuß eine Rolle, aber auch die Querdenker- und Corona-Leugner-Demos, die in seinem Heimatlandkreis stattgefunden haben, wo er überall da gewesen ist. Drumm hat keine Berührungsängste mit zum Teil Rechtsextremisten, wie einem bekannten Gera-Rechtsextremisten. All das hat die Linke ja nochmal ins Feld geführt im Vorfeld und trotzdem ist es bei 41-42 wirklich knapp ausgegangen. Die haben nichts mehr, was sie ja, was sie verwenden können.
Ist das, könnte das ein Sargnagel für die Koalition werden? Oder sagst du, so hoch wird das niemand hängen?
Naja, wenn die SPD-Fraktion sich an den eigenen Beschluss der eigenen Partei erinnert, dann müsste sie konsequenterweise aus dieser Koalition aussteigen, wenn Uwe Truhm zum Landtagsvize gewählt wird. Denn, und das muss man ehrlicherweise so sagen, das geht eben nur mit Stimmen anderer Parteien. Das schafft die AfD nicht alleine. Und es ist eine geheime Wahl, selbstverständlich. Und man kann natürlich den Versuch unternehmen, die fehlenden Stimmen der Linken zuzuschieben und zu sagen, die Linke hat geschlossen einen AfD-Vizepräsidenten gewählt, aber wer soll das bitte glauben? So, die SPD wird es auch nicht tun. An den 6 Stimmen hängt es dann am Ende auch nicht. Es werden dann, wenn überhaupt, Stimmen aus CDU und BSW sein, die auf den AfD-Kandidaten entfallen. Und wenn die SPD sich dann an den Beschluss ihres Vorstandes erinnert oder ihrer Partei, dann müsste sie konsequenterweise aus der Koalition aussteigen.
Also kurz und gut, es bleibt spannend.
Kurz und gut, es bleibt spannend. Und ich habe aber das Gefühl, dass es große Erinnerungslücken bei der SPD gibt, um das noch abzuschließen.
Wir bleiben mal beim Thema SPD. Es gab ja auch Wahlen in den westdeutschen Bundesländern, Kommunalwahlen in Hessen. Nirgendwo hat die SPD auf der Siegerseite gestanden. Bei den Kommunalwahlen schon, aber nicht im Gesamtergebnis. Nicht, falls mich jemand noch verbessern will. Unabhängig davon, glaubst du, dass das auch für die Politik in Thüringen, für die SPD-Politik in der Koalition eine Rolle spielt? Dieser wachsende Druck auf die ehemalige Volkspartei ist ja in Thüringen nun schon lange nicht mehr.
Naja, die ehemalige Volkspartei SPD, das haben, glaube ich, jetzt zahlreiche Journalisten wirklich auch schon kommentiert, steht natürlich sowieso unter einem enormen Druck auch hier in Thüringen. Das sind am Ende 6,1% gewesen. Das ist ja für die SPD in Thüringen ein verheerendes Ergebnis. Dass es direkte Auswirkungen auf Baden-Württemberg jetzt nach Thüringen gibt oder aus Rheinland-Pfalz bis nach Thüringen gibt, das sehe ich in der Landespolitik so erstmal nicht. Allerdings, und da muss man dann sagen, muss man nach Berlin schauen, was passiert in der Bundes-SPD. Lars Klingbeil, Bärbel Baas müssen der SPD einen neuen Kurs verpassen. Und Lars Klingbeil hat das ja angekündigt, oder wie ich das jüngst in einem Podcast gehört habe, das tote System schlägt zurück. Also die SPD wehrt sich ganz offensichtlich gegen ihren Niedergang. Und da wird man schauen müssen, ist das jetzt ein Linkskurs? Wird das eher ein konservativerer Kurs? Wo driftet die SPD an der Stelle hin? Und was hat das dann möglicherweise auch für Auswirkungen in der Umsetzung hier?
Kommen wir mal zum dritten Koalitionspartner in der Regierungskoalition, den Bündnis Sahra Wagenknecht. Nein, wie heißt es jetzt?
BSW heißt es.
BSW pur.
BSW pur.
BSW pur, Entschuldigung. Ja, da gab es ja nun in den vergangenen 3 Monaten auch das ein oder andere zu berichten, aber an der Fraktionsspitze hat es jetzt einen Wechsel gegeben. Wie schätzt du denn die neue Fraktionschefin ein? Kann sie diesen Laden in dieser komplizierten Situation schmeißen?
Wie schätze ich die neue Fraktionschefin ein? Ich kenne Sigrid Huber schon sehr lange. Sie war noch im Eichsfelder Kreistag, als ich dort noch journalistisch tätig war. Damals war sie bei den Linken, saß auch für die Linken im Bundestag. Hat also erstmal parlamentarische Erfahrung. Punkt drunter. So, und jetzt gucken wir uns das Wahlergebnis mal an. Es gab 4 Kandidaten und dann gab es eine Stichwahl und dann ist das Ganze bei 13 abgegebenen Stimmen 7-6 ausgegangen. Und dann sagt das schon mehr über den Zustand der BSW-Fraktion aus, als die BSW-Fraktion selber über ihren eigenen Zustand aussagen möchte. Denn diese Fraktion ist wirklich tief, aber wirklich tief gespalten. Und Sigrid Hubach spielt ganz sicher im Team von Katja Wolf. Und deswegen ist sie auch die Wunschkandidatin von Katja Wolf gewesen für diesen Fraktionsvorsitz, den sie jetzt ganz knapp errungen hat. Und wer jetzt aufmerksam mitgerechnet hat, kommt auf 13 Abgeordnete, bleiben noch 2 übrig. Und was ich so aus der Fraktion höre, ist, dass es mittlerweile sogar möglich 3 Lager geben könnte. Das eine Wolf-Lager mit Hubach an der Spitze jetzt als Fraktionsvorsitzende, das eher andere Lager, was gegen Wolf und das steht, was Katja Wolf und Steffen Schütz hier produzieren an Politik. Und so 2-3 Leute, 2 weiß ich ungefähr ziemlich sicher, die dazwischen stehen. Und das ist ganz interessant, bei 7-6 könnten diese 2 Leute nämlich die Stimmung in die eine oder in die andere Richtung drehen, je nachdem, wie es ihnen beliebt. Kurzum, Sigrid Hubach hat eine wirklich schwere Aufgabe übernommen und sie ist auch nur bis zum Dezember müsste das sein, zum Jahresende gewählt, wenn der Fraktionsvorstand turnusmäßig neu bestimmt wird. Da wird man schauen, wie sie sich bis dahin bewährt. Grundsätzlich traue ich ihr das tatsächlich zu, weil sie ein doch zäherer Charakter ist, als man es ihr gemeinhin ansieht bisher im Thüringer Landtag. Sie ist jetzt nicht sonderlich aufgefallen bisher durch flammende Reden oder Initiativen, sondern bisher öffentlich in Erscheinung getreten, als der Justizausschuss ihre Immunität aufgehoben hat wegen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Aber ich traue es ihr nach innen hin durchaus zu, dass sie da auch eine gewisse Stärke entwickelt, denn Frau Hubach hat, das weiß ich sicher, ein sehr dickes Fell.
Ja, schwenken wir mal um zur Opposition. Über Christian Schaft hatten wir schon geredet. Eine aus meiner Sicht positive Entwicklung in den vergangenen Monaten, die er nochmal genommen hat, oder siehst du es anders? Auch profilierter?
Ja, Christian Schaft, du sagst das völlig richtig, ich habe dem gar nicht viel hinzuzufügen, ist ein profilierter Landespolitiker, Oppositionspolitiker der Linken, der aber auf Konstruktivität aus ist. Und meine Vermutung an der Stelle ist genau, dass diese Konstruktivität ihm irgendwann innerparteilich mal zum Problem werden könnte. Denn die vielen neuen Mitglieder, wir haben das hier auch schon mal besprochen in unserem gewichtigen Interview, sind doch eher nicht in die Linke eingetreten, um CDU-Regierungspolitik zu unterstützen, während Christian Schaft ja doch einen pragmatischen Kurs fährt. Wir hatten das eingangs schon erwähnt, auch mit seiner parlamentarischen Geschäftsführerin Katja Mitteldorf, da sehr gut und sehr eng zusammenarbeitet. Ich bin gespannt, wie sich die Partei da weiterhin positionieren wird. Die beiden Landesvorsitzenden Katja Maurer und Ralf Blödner sind ja bisher eher blass unterwegs, auch in die Partei hinein. Es gab noch keinen Landesparteitag, seit die im vergangenen Juni gewählt worden sind. Und was ich zumindest aus Partei- und Fraktionskreisen höre, ist, dass die Landesvorsitzenden, die vorhergehenden Landesvorsitzenden, einer davon war, Schaft, mit der Frage Spitzenkandidatur 2029, und jetzt halten mich vielleicht alle für ein bisschen verrückt, schon viel, viel weiter sein wollten. Der Spitzenkandidat sollte eigentlich schon nominiert sein, er sollte schon bestimmt sein, denn, und das ist kein Geheimnis, die Linke in Thüringen hat eben keinen Bodo Ramelow mehr, den man nur auf ein Plakat drücken muss und jeder kennt ihn.
Was uns jetzt zu Björn Höcke und der AfD-Fraktion bringt, denn Björn Höcke ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten, nicht nur in Thüringen. Wie siehst du denn den Kurs der Fraktion in den vergangenen 3 Monaten? Hat sich das verfestigt, dieser Kurs, der auch mit vielen, ja, ich will jetzt nicht sagen Symbolinitiativen, wie jetzt über den Spritpreis im Thüringer Landtag einhergeht und mit nach wie vor steigenden Umfragewerten. Wie fällt dein Fazit aus?
Naja, die AfD hat ihren radikal-populistischen Kurs durchaus weiter fortgeführt. Björn Höcke ist an der Spitze dieser Fraktion derjenige, der das Tempo, den Takt vorgibt. Ihm ist es nach den vielen Abwanderungen in den Bundestag, ich nenne nur stellvertretend seinen Büroleiter Robert Teske und eigentlich das Gehirn der vorherigen Fraktion, Torben Prager, gelungen, gut, Stefan Möller, den sollte man glaube ich auch noch mit nennen, das ist ein Co-Landesvorsitzender, ihm ist es gelungen, da eine relativ schlagkräftige Truppe hinter sich zu formen. Das ist ganz interessant, wenn man sich das im Landtag anguckt, wenn die da so in Viererreihen sitzen, dann sind die engen Vertrauten, mit denen er auch Politik macht, die sitzen um ihn drumherum und dann kommen eben in den hinteren 2 Reihen die Hinterbänkler, die den Kurs sowieso mittragen und den in ihre Wahlkreise bringen. Insofern ja, es hat sich verfestigt. Die AfD hat mit Showveranstaltungen versucht, Politik zu machen, Sonderplenum zum Spritpreis, Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Mario Vogt. Die wievielte Ministerpräsidentenwahl war das eigentlich, die Björn Höcke verloren hat? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich vermute, es werden noch einige dazukommen. Und deswegen würde ich sagen, ja, die festigt ihren Kurs, für den sie einst auch gewählt wurde. Und wir gucken, wo das noch weiter hinführt. Es wird noch einiges von dieser Partei und dieser Fraktion zu erwarten sein.
Es sind in den nächsten Monaten interessante Zeiten. Es sind Wahlen im Osten, noch weitere Landtagswahlen in Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, also die ganze Palette. Wird Thüringen in den Wahlkämpfen am Rande irgendwo eine Rolle spielen oder spielen können?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eben es auch Thüringer Wahlkämpfer geben wird, die nach Sachsen-Anhalt rüberfahren und dort versuchen zu unterstützen. Von der FDP habe ich das jetzt schon gehört, ja, es gibt sie noch, dass da vielleicht der Thüringer Landesvorsitzende versucht, irgendwie seine dahinsiechende Parteifreunde und seine dahinsiechende Partei in Sachsen-Anhalt noch ein Stück wiederzubeleben mit den beschränkten Mitteln, die es aktuell gibt. Ich kann mir das auch bei der SPD vorstellen, bei der CDU ohnehin. Da braucht ja Sven Schulze, der neue Ministerpräsident, sowieso noch ein bisschen Aufwind, um auch bekannter zu werden. Das würde ich mir schon vorstellen können und auch die AfD wird möglicherweise Wahlkampf in Sachsen-Anhalt machen. Obwohl ich mich frage, wie natürlich Björn Höcke reagieren wird, wenn dann sein Parteifreund Siegmund plötzlich Ministerpräsident in Sachsen ist. Freut er sich dann für ihn? Oh, Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Freut er sich dann für ihn oder ärgert er sich, dass nicht Höcke selber der erste AfD-Ministerpräsident Deutschlands geworden ist? Man weiß das nicht.
Tja, bleibt der Ausblick auf die nächsten 3 Monate in kurzen Sätzen. Was muss die Thüringer Landesregierung aus deiner Sicht neben dem Bürokratieentlastungsgesetz abräumen vor der Sommerpause?
Sie muss jetzt vor allen Dingen das alles umsetzen, was Mario Vogt in der Regierungserklärung angekündigt hat und muss endlich wirklich ins Arbeiten kommen und nicht fortgesetzt einen Pakt nach dem anderen, ein Gesetz nach dem anderen ankündigen. Es gibt große Aufgaben, Infrastruktur ist ein Thema, Straßen, Wege, Plätze müssen zum Teil saniert werden. Beim Thema Gesundheitsvorsorge, da hat man ja diesen 100-Millionen-Fonds aufgelegt, da muss dann aber auch was passieren, der Krankenhausplan ist in der Mache. Also da gibt es das eine oder andere, was auch in dem Arbeitsplan der Landesregierung steht und was im Thüringen-Plan 26 steht. Und eins ist mal klar, jetzt gibt es diesen Thüringen-Plan 26, weil an dem kam man eben nicht vorbei, weil man den nach der Fraktionsklausur groß präsentiert bekam und jetzt nochmal in 4 Stunden Plenumsdebatte, dann werden wir auch wirklich am Ende des Jahres mal Häkchen dran machen und mal gucken, was ist eigentlich passiert und uns dann die Gründe anhören dafür, warum es nicht passiert ist.
Und wir werden darüber berichten, besser gesagt auch informieren. Sie bleiben uns treu, Fabian Klaus, Reporterchef von Thüringer Allgemeine, TLZ und OTZ, also von Funke Thüringen. Sie können auch Online-Abos abschließen, wenn Sie es mit der Zeitung nicht mehr so haben. Und für alle die, die gar nicht können oder wollen, die schauen hier mal rein bei den Interviews, bei denen er die Entwicklung zusammenfasst. Aber aktuell informieren können Sie sich direkt bei ihm, also auf den Seiten der Zeitung, bei ihm und seinen Kollegen, nicht, dass wir hier Ärger kriegen. Vielen Dank für das Interview. Maximale Kampferfolge. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Interview mit Gewicht. Sie bleiben uns treu. Wir Ihnen auch. Bis dann. Tschüss.